Robert, du dankst super. Ja, danke. Ich kann super danken. Nein, ich meine, du dankst super. Ja, danke. Nein, ich meine, du fährst an Diesel und du tankst super Benzin. Oh. Tja, nicht alles, was scheinbar gut zusammenpasst, gehört auch wirklich zusammen. Und das gilt für Autos und für Kraftstoffe, genauso wie für Beziehungen. Liebe macht blöd und danach ist es zu spät, hat einmal jemand gesagt. Gegensätze ziehen sich an, heißt ein anderer Spruch. Und es mag auch sein, dass gerade am Anfang das recht prickelnd und spannend ist, wenn man so unterschiedlich ist, aber ich glaube, langfristig stimmt eher der Spruch, gleich und gleich gesinnt sich gern. Und das heißt jetzt nicht unbedingt, dass man wirklich alles gleich hat, in allen Dingen gleich denkt, dass man den gleichen Musikgeschmack hat oder den gleichen Kleidungsstil. Es gibt ja diese Paare, die laufen immer mit dem gleichen Jogginganzug herum. Das kann man so machen, muss man aber nicht. Nein, es geht vielmehr darum, dass man so die gleiche Lebensausrichtung hat, die gleichen Ziele, den gleichen Glauben, die gleichen Werte, die gleiche Grundeinstellung im Leben. Ich glaube, dass so eine Beziehung weitaus besser funktioniert, als wenn man so grundunterschiedlich ist. Als Petra und ich uns kennengelernt haben, haben die Leute eigentlich schon nach wenigen Tagen gesagt, also ihr zwei, ihr seid wie ein altes Ehepaar, so zänkisch und grundverschieden und immer so ein bisschen gegenseitig anschupfen und ärgern. Aber was man auch gemerkt hat, ist, dass wenn es um die wirklich wichtigen Sachen geht, um die wichtigen Fragen, dann waren wir eine Einheit, dann sind wir als Einheit aufgetreten. Es wird heute kein Beziehungs- oder ein Eheseminar sein, da bin ich sicher der Falsche dafür, aber es wird heute auch um Beziehungen gehen, weil das heute in unserem heutigen Predigttext vorkommt. Wir befinden uns ja in einer Predigtreihe über Malachi und da sind wir jetzt am Ende des zweiten Kapitels angelangt. Und eigentlich habe ich heute zwei Predigtthemen, die ich zusammenfassen muss. Es geht um Treue und um Gerechtigkeit. Und ja, versuche jetzt zwei Predigten quasi in eine reinzupacken. Der Predigttext ist in Malachi 2, 10 bis 3, 5. Und ich lese mal den ersten Teil vor. Haben wir nicht alle den einen Vater? Erschuf uns nicht der gleiche Gott? Warum brechen wir uns gegenseitig die Treue und entweihen den Bund, den Gott mit unseren Vätern schloss? Juda hat Gott die Treue gebrochen. In Jerusalem und ganz Israel ist Abscheuliches geschehen. Männer von Juda haben das von Jahwe geliebte Heiligtum entweiht, indem sie Frauen heirateten, die zu fremden Göttern gehören. Wer so etwas tut, den wird Jahwe samt seiner Familie aus den Zelten Jakobs entfernen, selbst dann, wenn er Jahwe, den allmächtigen Gott, ein Opfer bringt. Noch ein zweites muss ich euch vorwerfen. Ihr überflutet den Altar Jahwes mit euren Tränen, ihr weint und stöhnt, weil er eure Opfer nicht mehr beachtet und wohlgefällig annimmt. Und ihr fragt, warum? Weil Jahwe als Zeuge gegen dich auftritt. Du hast der Frau deiner Jugend die Treue gebrochen, obwohl du deinen Ehebund mit ihr geschlossen hattest. Das tut keiner, in dem noch ein Rest von Verstand ist. So einer würde alles tun, um Nachkommen zu erhalten, die Gott gehören. Darum hüte dich vor Treulosigkeit und verstoße deine erste Frau nicht. Denn er hasst Scheidung, spricht Jahwe, der Gott Israels. Er hasst es, wenn jemand solch ein Verbrechen begeht. Darum nehmt euch in Acht und werdet euren Frauen nicht untreu. Gott hält da seinem Volk drei Vorwürfe vor. Es geht um Treue. Und das Erste, was Gott seinem Volk vorwirft, ist, sie sind Mischehen eingegangen mit ungläubigen Frauen, mit ungläubigen Partnern. Männer von Juda haben das von Jahwe geliebte Heiligtum entweiht, indem sie Frauen heirateten, die zu fremden Göttern gehören. Wir stehen am Anfang von einem neuen Jahr und ich habe heuer wieder angefangen, eine neue Audiobibel anzuhorchen. Also wenn ich mit dem Hund spazieren bin, dann habe ich mir die Stöpsel drinnen und horche mir die Bibel durch. Und da ist mir aufgefallen, dass dieses Thema der Mischbeziehungen zwischen Gläubigen und Ungläubigen schon ziemlich am Anfang, im ersten Buch Mose, eine große Rolle gespielt hat. Da lesen wir zum Beispiel im 24. Kapitel, dass Abraham seinen Diener losschickt, um eine Frau für seinen Sohn Isaac zu finden. Und da sagt er ihm eben, er soll keine Frau auswählen, die hier aus dem Land Kanaan stammt. Du sollst in meine Heimat gehen und dort unter meiner Verwandtschaft eine Frau für meinen Sohn Isaac suchen. Also es soll keine von diesen heidnischen Frauen sein, sondern eine aus dem eigenen Volk, die an Gott glauben. Und zwei Kapitel weiter sehen wir dann, es ist einige Zeit vergangen, Isaac ist inzwischen groß geworden, hat dann auch zwei Söhne, Jakob und Esau, gehabt. Und über Esau lesen wir da, als Esau 40 Jahre alt war, heiratete er zwei Frauen, und zwar eben heidnische Frauen. Und das war ein schwerer Kummer für Isaac und Rebekka. Also Isaac hat das von seinem Vater Abraham übernommen und hat gewusst, heidnische Frauen sind nicht gut. Und trotzdem hat sein Sohn Esau genau diesen Fehler begangen. Und wieder zwei Kapitel weiter, Kapitel 28, lesen wir noch, als Esau erfuhr, dass Isaac Jakob gesegnet und ihn ins obere Mesopotamien geschickt hatte, damit er sich dort eine Frau suche und dass er ihm beim Segen befohlen hatte, du darfst dir keine Frau aus dem Land Kanaan nehmen. Und dass Jakob seinem Vater und seiner Mutter gehorcht hatte und bereits aufgebrochen war. Da begriff Esau, dass die Frauen Kanaans seinem Vater zuwider waren. Dann hat er noch eine dritte Frau genommen, die aus dem Zweig von Ismael gestammt hat, also auch nicht wirklich nicht das Gelbe vom Ei. Also wir sehen, es ist ein großes Thema. Sie sollen Frauen nehmen, die den gleichen Glauben haben, den gleichen Gott glauben. Und im fünften Buch Mose, da wird das, mal zusammengefasst, da ist das Volk ja kurz davor, dass in das gelobte Land einmarschieren und da werden die Gesetze nochmal neu aufgerollt und es wird nochmal erklärt, was dann wirklich wichtig ist bei dem zukünftigen Leben im Land. Und da betont Gott es nochmal ganz ausführlich, du darfst keinen Bund mit ihnen schließen, mit diesen Völkern, die da drinnen leben. Du darfst dich auf keinen Fall mit ihnen verschwägern. Du sollst weder die Töchter noch die Söhne von diesem Land heiraten. Denn, die Begründung, warum das so schlimm ist, denn sie würden deine Kinder verführen, sich von Jahwe abzuwenden und anderen Göttern zu dienen. Dann würde Jahwe zornig über euch werden. Also diese fremden Partner, die nicht an Gott glauben, würden im Endeffekt die Gläubigen von Gott wegziehen. Und das finde ich auch immer so schön bei der Bibel, dass Sachverhalte dann oft so bildhaft dargestellt werden, einfach um es besser zu verstehen, aber auch um sich daran zu erinnern, weil wir sind einfach sehr vergesslich. Und da ist im 22. Kapitel dann eine ganze Reihe von Regeln, was man alles nicht vermischen soll, damit man das verinnerlicht, wir sollen uns nicht mit anderen Völkern vermischen. Und da steht da zum Beispiel, du sollst nicht Rind und Esel zusammen pflügen lassen. Zwei Tiere, zwei unterschiedliche Tiere vor dem Pflug, das wird nicht funktionieren. Und das Bild greift dann Paulus auch im 2. Korintherbrief auf, wo er schreibt, lasst euch nicht mit Ungläubigen in dasselbe Joch spannen. Oder anders übersetzt, zieht nicht an einem Strang mit Leuten, die nicht an Christus glauben. Wie passen denn Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit zusammen? Oder was haben Licht und Finsternis gemeinsam? Also die Botschaft ist ziemlich klar. Gläubige und Ungläubige gemeinsam in einem Bund, das gibt Probleme. Und auch wenn Diesel und Superbenzin ähnlich ausschauen und auch die gleiche ölige Grundsubstanz haben, Dieselfahrzeuge fahren nicht mit Superbenzin. Das ist einfach so. Und Christen und Nichtchristen geben kein gutes Paar ab. Es wird einfach nicht funktionieren. Und das ist eine Regel, die hat sich bewährt seit Jahren, seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten, ja sogar seit Jahrtausenden. Wenn sich ein Gläubiger mit einem Ungläubigen einlässt in einer Partnerschaft, dann geht es schief. Du darfst dich auf keinen Fall mit ihnen verschwägern, denn sie würden deine Kinder verführen, sich von Jahwe abzuwenden und anderen Göttern zu dienen. Dann würde Jahwe zornig über euch werden. Der Ungläubige wird im Endeffekt den Gläubigen von Gott wegziehen. Vielleicht auch gar nicht mit Absicht. Es gibt auch ungläubige Partner, die da sehr tolerant sind und sagen, ja, dann liest halt in deiner Bibel, wenn du meinst, dann gehst halt ab und zu in den Gottesdienst, habe ich kein Problem damit. Aber wie schaut es wirklich mit einem gemeinsamen Leben aus? Gemeinsame Ziele, wie schaut es mit der gemeinsamen Kindererziehung aus? Welche Werte vermittelt man da? Wie schaut es mit gemeinsamen Sonntagvormittagen aus? Und. Es ist einfach schwierig, wenn man nicht die gleichen Ziele und nicht die gleichen Werte hat. Und ich vergleiche das immer ganz gern mit einer Fahrgemeinschaft. Wenn zwei Menschen mit demselben Auto wohin fahren wollen, aber der eine will nach Linz fahren und der andere will nach Graz fahren, ja, wie soll das funktionieren? Das kann nicht gehen. Sie können nicht gemeinsam fahren, wenn sie in unterschiedliche Richtungen fahren wollen. Das kann keine harmonische Beziehung werden. Es ist einfach unmöglich. Aber wir lieben uns doch, heißt es dann so oft. Wir lieben uns doch. Ja, das ist schön. Aber da muss man zuerst einmal unterscheiden, ist es wirklich Liebe oder ist es Verliebtsein? Das ist ja ein Unterschied. Und oft ist es dann auch so, dass, und ich habe das auch in meiner Jugendzeit erlebt, dass Gläubige dann eben sich mit einem Ungläubigen eingelassen haben, im Endeffekt dann von Gott, vom Glauben weggekommen sind und irgendwann ist die Beziehung dann in Brüche gegangen. Dann war die Liebe doch nicht so groß. Aber dann wieder den Weg zurückzufinden zu Gott, ist oft wirklich sehr schwierig und oft unmöglich. Und dann ist alles kaputt. Dann ist die Liebesbeziehung kaputt und die Beziehung zu Gott ist auch kaputt. Was bleibt dann noch übrig? Es gibt so einen Spruch, und ich liebe ja witzige Sprüche, da heißt es, suche dir keine schöne Frau, sondern eine Frau, die kochen kann. Denn Verliebtsein vergeht, der Hunger bleibt. Man könnte auch sagen, Verliebtsein vergeht, aber eine gemeinsame Glaubensbasis, gemeinsame Werte, die bleiben. Zieht nicht an einem Strang mit Leuten, die nicht an Christus glauben. Punkt. Der zweite Kritikpunkt, den Malachi hier bringt, ist, dass sie sich von ihren gläubigen Partnern zuvor haben scheiden lassen. Du hast der Frau deiner Jugend die Treue gebrochen, obwohl du den Ehebund mit ihr geschlossen hattest. Das tut keiner, in dem noch ein Rest von Verstand ist. So einer würde alles tun, um Nachkommen zu erhalten, die Gott gehören. Darum hüte dich vor Treulosigkeit und verstoße deine erste Frau nicht. Denn er hasst Scheidung, spricht Jahwe, der Gott Israels. Er hasst es, wenn jemand solch ein Verbrechen begeht. Darum nehmt euch in Acht und werdet euren Frauen nicht untreu. Also da haben sie noch eins oben drauf gesetzt. Schlimmer geht immer. Nicht nur, dass sie sich mit Ungläubigen verheiratet haben, nein, sie haben sich vorher von ihren gläubigen Frauen scheiden lassen. Da denkt man sich, ja, geht's noch? Geht's noch schlimmer? Eine Ehe ist ein von Gott eingesetzter rechtlicher Bund zwischen einem Mann und einer Frau. Und dadurch, durch diesen Bund, wird aus einer Freundin eine wirkliche Gefährtin, eine Frau des Bundes. Und manchen ist das vielleicht nicht ganz so wichtig, ich finde es doch wichtig, dass eben das ein rechtlicher Bund ist, der von Gott eingesetzt ist und dass eine Eheschließung aus diesem Grund auch am Standesamt stattfindet, von einem Standesbeamten, der dafür autorisiert ist, einen Ehebund zu schließen. In anderen Ländern, so wie Amerika oder auch Kanada, sind auch Pastoren dazu autorisiert, einen Ehebund zu schließen. Bei uns ist das nicht so. Bei uns wird das halt wirklich am Standesamt vollzogen. Und diese Eheschließung am Standesamt ist eine gültige Eheschließung vor Menschen, aber auch vor Gott. Also man kann nicht sagen, ja, ich heirate kirchlich, weil das nur vor Gott wichtig ist. Dann ist es trotzdem keine gültige Eheschließung. kirchliche Trauerfeier ist eine schöne Sache, eine große, schöne Feier, eine Segnung, aber für eine gültige Eheschließung ist es eigentlich nicht notwendig. Und ich habe das immer ein bisschen komisch gesehen, dass bei uns eigentlich quasi die Hochzeit immer zweimal stattfindet. Einmal im Standesamt, dann nimmt man den Ring wieder runter und dann steckt man sie in der Kirche nochmal rauf, als ob man zweimal hintereinander heiratet. Aber so ist meine Ansicht, dass es eigentlich eine Eheschließung gibt und nicht zweimal hintereinander, und dass das, was vom Standesamt rechtlich gilt, auch das ist, was für Gott gilt. Aber wir sind ja bei der Ehescheidung. Und da ist die Bibel eigentlich sehr kleinlich, also da gibt es nicht wirklich viele Gründe für eine Ehescheidung. Der wirklich tragische Grund ist Ehebruch. Und da lesen wir auch im Neuen Testament, im Matthäus-Evangelium, Kapitel 19, da kommen Leute auf ihn zu und wollen ihn auf die Probe stellen und fragen, ja, wie ist das jetzt mit der Ehescheidung? Kann man sie einfach so scheiden lassen, wenn es dann nicht mehr passt? Und Jesus weist ihm darauf hin, dass das eben nicht so ist, dass die beiden Leib und Seele sind. Und was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und dann kommt wieder die Frage, ja, warum hat dann Mose das zugelassen? Und da sagt Jesus dann auch klipp und klar, das hat er nur zugelassen, weil ihr einfach so hartherzig seid, weil ihr so stur seid, so verbohrt seid. Deshalb hat Mose das zugelassen, aber von Anfang an ist es nicht so gewesen. Und er sagt dann auch, ich sage euch, wer sich von seiner Frau trennt und eine andere heiratet, der begeht Ehebruch, es sei denn, seine Frau hat ihn betrogen. Also das wäre wirklich der einzige Grund, sich von seinem Partner scheiden zu lassen. Also Entlassung, eine Scheidung ist eigentlich nur möglich bei Ehebruch, bei Unzucht. Was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Einen zweiten Grund möchte ich aber in dem Zusammenhang auch noch nennen, weil er auch hier vorkommt, zwar die Trennung vom ungläubigen Partner. Und da unterscheidet sich das Alte Testament vom Neuen Testament grundlegend. Und es ist auch interessant, dass Ehescheidung von Gott im Alten Testament sogar gefordert worden ist. Das lesen wir zum Beispiel in Esra Kapitel 10. Ihr seid Gott untreu geworden, ihr habt heidnische Frauen geheiratet und so noch größere Schuld auf Israel geladen. Bekennt jetzt dem Herrn, dem Gott eurer Vorfahren, eure Sünden und tut, was er von euch erwartet. Sondert euch ab von den anderen Völkern im Land. Trennt euch von euren heidnischen Frauen. Also da ist das direkt von Gott gefordert. Im Neuen Testament schaut das anders aus, da ist das eben nicht mehr gefordert, sondern da geht es darum, dass eine Scheidung möglich ist, wenn der Ungläubige das fordert. Das erwähnt Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 7. Für diejenigen, deren Ehepartner nicht gläubig ist, gilt, wenn ein Christ eine ungläubige Frau hat, die bei ihm bleiben will, soll er sich nicht von ihr trennen. Das gilt andersherum genauso. Wenn eine Frau einen ungläubigen Mann hat und der möchte bei ihr bleiben, dann soll das auch so sein. Und dann sagt er, wenn aber der ungläubige Partner auf einer Trennung besteht, dann willigt ihn die Scheidung ein. In einem solchen Fall ist der christliche Partner nicht länger an den anderen gebunden. Denn Gott will, dass ihr in Frieden lebt. Also diese zwei Gründe gibt es eigentlich. Ehebruch, aber selbst dann ist das Scheidung ein Grund, aber keine Verpflichtung. Das heißt, wenn Ehebruch besteht, heißt das nicht, ich muss mich jetzt von meinem Partner trennen, weil Vergebung immer möglich ist. Und der zweite Grund ist eben, wenn der Ungläubige, der Partner, das fordert, dann soll man einwilligen. Aber grundsätzlich gilt, Gott hasst Ehescheidung und er will, dass wir keine Lebensabschnittspartner haben, sondern wirklich Ehepartner, mit denen wir einen Bund eingegangen sind, der ein Leben lang halten soll. Gut, und dann könnte man mich fragen, ja, was ist mit häuslicher Gewalt? Es gibt ja in unserer verdrehten, verkehrten und schlimmen Welt schlimme Sachen und gibt es viele andere Gründe, warum man sich doch vielleicht von seinem Partner trennen muss, fast, wenn Gefahr besteht fürs eigene Leben oder für die Kinder, wenn es da Misshandlungen gibt, ist das dann quasi kein Grund. Da kann ich jetzt nur sagen, das ist jetzt ein Thema, was wirklich seelsorgerlich behandelt werden muss. Da ist eine große Not in unserer Zeit und da kann man wirklich nur schauen, dass man einen guten Eheberater findet, der einen da beratet. Wir leben einfach in einer verkehrten Welt, in einer gefallenen Welt und da passieren schlimme Dinge. Und oft ist es dann nicht mehr so einfach, dass man schwarz-weiß malt und sagt, so ist es richtig, so ist es falsch, sondern es sind ziemlich verworrene Wege. Und oft ist es auch so, dass man dann wirklich das kleinere Übel wählen muss. Man muss überlegen, ja, was ist jetzt wirklich die kleinere Sünde, was ist die größere Sünde, wenn in einer kaputten Beziehung auch viel Sünde passiert, viel Dreck drinnen ist, ist dann eine Scheidung vielleicht nur das kleinere Übel oder ist das andere? Das ist etwas, das übersteigt jetzt diese Predigt. Da kann man sich wirklich nur wirklich seelsorgerlichen guten Rat holen und da einfach das Beste aus dieser Sache zu machen. Es ist eine große Not in unserer Zeit, das wissen wir. Und jetzt kommt Gott zum dritten Anklagepunkt. Also der erste war, sie haben Ungläubige geheiratet, sie haben sich von Gläubigen getrennt. Jetzt kommt er zum dritten und da merken wir, dass die Punkte 1 und 2 eigentlich nur Symptome waren. Das wirkliche Problem steckt dahinter und es ist noch viel schlimmer, nämlich Untreue Gott gegenüber. Haben wir nicht alle den einen Vater, erschuf uns nicht der gleiche Gott? Warum brechen wir uns gegenseitig die Treue und entweihen den Bund, den Gott mit unseren Vätern schloss? Juda hat Gott die Treue gebrochen. In Jerusalem und ganz Israel ist Abscheuliches geschehen. Darum geht es eigentlich unterm Strich. Sie haben Gott die Treue gebrochen. Und in der Bibel werden ja oft menschliche Begriffe und Zustände dazu verwendet, um himmlische Begebenheiten besser verstehen zu können. Und es wird immer wieder der Ehebund zwischen Mann und Frau herangezogen, um die Beziehung zwischen Gott und den Menschen darzustellen. Und darum nennt sich Jesus selbst ja auch der Bräutigam und die Gemeinde die Braut, um eben diese Beziehung zwischen Gott und Mensch auch besser verstehen zu können. Und dieses tragische Beispiel der Untreue des Volkes ihren Ehepartnern gegenüber macht eben noch Schlimmeres deutlich, nämlich ihre Untreue Gott gegenüber. Und da hilft dann auch kein oberflächlicher Gottesdienst, leere Gebete etc. Ihr überflutet den Altar Jahwes mit euren Tränen. Ihr weint und stöhnt, weil er eure Opfer nicht mehr beachtet und wohlgefällig annimmt. Und ihr fragt, warum? Also sie sind so verblendet, solche Nullchecker, dass sie ihre eigene Schuld, ihr eigenes Versagen einfach nicht sehen. Und sie denken ja, sie machen eh Gottesdienste, sie machen eh alles so, wie es Gott möchte. Warum ist er denn nicht zufrieden? Was hat er denn? Man merkt einfach immer wieder, wenn die vertikale Beziehung zwischen Gott und Mensch nicht passt, dann hat es einfach auch furchtbare Auswirkungen auf die horizontalen Beziehungen zwischen den Menschen. Dann passt es da auch nicht. Und das sehen wir in der Bibel immer wieder und das sehen wir im Leben immer wieder. Beziehungen müssen gepflegt werden. Die Beziehung zum Partner und die Beziehung zu Gott. Unser Partner ist sichtbar, der lebt im Normalfall im gleichen Haushalt wie wir. Und selbst da ist es nicht immer einfach, wirklich qualitativ gute Zeit miteinander zu verbringen. Und Gott ist unsichtbar. Da ist es dann umso herausfordernder, dass man sich engagiert und Initiative zeigt, um auch an der Beziehung zu Gott zu arbeiten, um gute Zeit mit ihm zu verbringen, um auch diese Beziehung zu pflegen und zu kultivieren. Und da heißt es einfach dranbleiben. Zum Thema Untreue Gott gegenüber möchte ich aber auch noch so einen Unterpunkt bringen, und zwar die Treue zur Familie Gottes, die Treue zur Gemeinde. Weil ich denke, dass das in diesem Zusammenhang auch wichtig ist. Und im 1. Johannesbrief lesen wir, doch wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester verabscheut, ist er ein Lügner. Denn wer seine Geschwister nicht liebt, die er sieht, wie kann er da Gott lieben, den er nie gesehen hat? Denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer Gott liebt, soll auch seine Geschwister lieben. Und im Hebräerbrief, Kapitel 10, lesen wir, deshalb ist es wichtig, unsere Zusammenkünfte nicht zu versäumen, wie es sich schon einige angewöhnt haben. Wir müssen uns doch gegenseitig ermutigen und das umso mehr, je näher der Tag heranrückt, an dem der Herr kommt. Gerade jetzt im Lockdown merkt man, wie sehr wir eigentlich aufs Internet angewiesen sind, auf Online-Predigten, die man downloaden kann, die man sich anschauen kann, anhören kann, Zoom-Treffen. Und da gibt es sehr viel Gutes im Internet. Also man kann da alle möglichen Predigten zu allen Bibelbüchern und Themen runterladen, sich das anhören. Also dafür brauchen wir eigentlich keine Gemeinde. Wir finden alles, was wir dann geistlicher Nahrung wollen und brauchen, in Büchern und im Internet. Also wozu brauchen wir wirklich Gemeinde? Wäre jetzt ein eigenes Thema, da will ich jetzt nicht zu sehr drauf eingehen, aber nur ein paar Sachen dazu. Das eine ist, Gemeinde heißt Gemeinschaft. Und Zoom ist gut, aber es ist begrenzt. Und das merken wir auch immer wieder. Das ist nicht wirklich das Wahre. Es ist was anderes, als wenn man sich wirklich gegenübersteht und Zeit miteinander verbringt und miteinander redet. Und ein weiterer Punkt, wo ich denke, wofür Gemeinde wirklich wichtig ist, ist Korrektur. Wir müssen uns doch gegenseitig ermutigen, heißt es da im Hebräerbrief. Das heißt, auferbauen, ermahnen, korrigieren. Und dazu ist die Gemeinde eben da. Und es gibt immer wieder so Absonderungen, Sondergruppen, die eigene ideologische und theologische Suppen kochen, in der sie dann herumschwimmen. Und das spaltet einfach die Gemeinde. Das spaltet die Familie Gottes. Und das führt zu Isolation und zu unkorrigierten Gedankengut. Und im schlimmsten Fall führt es dann zu sektiererischen und wirklich unbiblischen Unwahrheiten oder auch Unausgewogenheiten, wo man sich fixiert auf bestimmte Teile der Bibel und das überbetont und andere Sachen weglässt und einfach das große Gesamtbild der Bibel nicht mehr so wahrnimmt. Und man driftet dann einfach in irgendeiner Seite ab. Und Jakobus schreibt in seinem Brief, wir alle machen Fehler, wir alle irren. Keiner von uns hat die Weisheit mit dem Löffel gefressen und deshalb brauchen wir einander. Wir brauchen Kritik, wir brauchen Korrektur, wir brauchen Lehre, wir brauchen Bibelauslegung. Wir brauchen andere Christen, um uns gegenseitig zu schärfen und aufzubauen und auch zu ermahnen. Auch wenn wir wissen, die anderen sind fehlerhaft, die haben zum Teil falsche Gedanken und uns selbst geht es genauso. Wir sind alle nicht perfekt. Aber wer die Kinder Gottes nicht liebt und den Kontakt zu anderen Christen nicht sucht, wie kann der dann sagen, dass er Gott liebt und den Kontakt zu Gott sucht? Ich fasse jetzt so den ersten Abschnitt nochmal zusammen, was da, denke ich, wichtig war in diesem Abschnitt. Gott ist unser Schöpfer und er ist unser Vater und er verdient wirklich unsere Treue. Genauso wie wir uns untereinander treu sein sollten, in der Ehe und in der Gemeinde. Horizontal und vertikale Treue. Sünde, die man ignoriert, die zieht letztendlich Kreise und verdirbt alles. Für einen Christen kommt wirklich nur ein christlicher Partner in Frage. Ein nicht-christlicher Partner wird letztendlich von Gott wegziehen, ob er das will oder nicht. Es wird passieren. Was Gott möchte, sind keine sentimentalen Gottesdienste und Gebete, sondern echter, authentischer, ehrlicher und treuer Glaube. Ehe ist Gott wichtig. Es ist eine rechtliche Bindung zwischen einem Mann und einer Frau. Und das sollte bis zum Tod so sein. Für Scheidung gibt es eigentlich nur ganz bestimmte, wenige Ausnahmefälle, die keine Pflicht sind, sondern eine Option sind, weil Vergebung immer möglich ist. Der Ehepartner hat das Recht auf Treue und Kinder haben das Recht auf eine intakte Familie. Und damit kommen wir jetzt dann zum zweiten Teil, nämlich Gerechtigkeit. Ich bin eure Zukunft. Ihr belästigt Jahwe mit eurem Gerede, aber ihr sprecht, wieso belästigen wir ihn? Indem ihr behauptet, Jahwe gefällt es offenbar, wenn jemand Unrecht tut. Wo bleibt denn der Gott des Gerichts? Ich richte euch, wenn ihr nicht umkehrt. Passt auf, sagt Jahwe, der allmächtige Gott. Ich sende meinen Boten. Er wird mir den Weg bahnen. Und plötzlich wird der Herr, auf den ihr wartet, zu seinem Tempel kommen. Ja, der Bote des Bundes, den ihr herbeisehnt, wird kommen. Aber wer wird den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird vor seinem Erscheinen bestehen können? Denn er ist wie das Feuer des Goldschmieds und wie die Lauge der Wäscher. Er wird sich setzen, um das Silber auszuschmelzen und zu reinigen. So wird er die Söhne Levis läutern, wie man das Gold und Silber macht. Dann werden gerechte Männer Jahwes Opfer bringen. Und dann wird er, so wie es in vergangenen Zeiten war, Freude haben an der Opfergabe, die ihm von Juda und Jerusalem gebracht werden. Ich komme zu euch im Gericht, spricht Jahwe, der allmächtige Gott, und ich werde mit all den Zauberern, Ehebrechern und meineidigen kurzen Prozess machen. Ich werde gegen alle vorgehen, die keine Ehrfurcht vor mir haben, die ihre Arbeiter um den gerechten Lohn bringen, die Witwen und Waisen unterdrücken und die Ausländer verdrängen. Maleachi ist ja der letzte Prophet vom Alten Testament. Der nächste der Propheten, der dann aufgetreten ist, war dann Johannes der Täufer. Und dazwischen ist eine lange, lange Zeit vergangen, so um die 400 Jahre. Und da hat es auch immer wieder Propheten gegeben, aber das waren selbsternannte Propheten, die eben nicht als biblische Propheten anerkannt worden sind. Und wenn Gott schweigt, dann ist es immer eine schlimme Zeit, keine gute Sache. Und solche Zeiten hat es immer wieder gegeben. Im 1. Samuel lesen wir zum Beispiel, damals waren die Worte Jahwes und Visionen selten. Auch dort hat es schon Zeit gegeben, wo sich Gott zurückgezogen hat und geschwiegen hat. Dort ist wieder 400 Jahre geschwiegen, bis der nächste Prophet aufgetaucht ist. Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist ja so eine Sache. Hängt immer davon ab, auf welcher Seite man steht. Wenn man im Recht ist und Recht zugesprochen kriegt, ist es super. Wenn man auf der Anklagebank sitzt, ist Gerechtigkeit weniger toll. Und das Volk dachte ja, wenn der versprochene Messias dann kommt, dann bekommen wir unser Recht. Wir sind im Recht, dann wird wieder alles gut, wir sind die Guten und das ist einfach ein großes Missverständnis. Das Maleachi hier berichtigt. Ihr seid nicht die Kläger, ihr seid die Angeklagten, sagt er. Und Gott kommt zum Gericht, nicht für das Volk, sondern gegen sein Volk. Und biblische Prophetie ist auch wieder ein eigenes Thema. Das werden oft so Ereignisse als ein Ereignis dargestellt und wir vergessen aber, dass für Gott Zeit kein Thema ist. Und deshalb sind auch oft Ereignisse, die nicht ein Ereignis, sondern mehrere. Zum Beispiel, wenn Jesus von der Zerstörung des Tempels und vom Ende der Welt redet, dann fasst er das so zusammen, als ob das ein und dasselbe wäre. In Wirklichkeit sind das aber unterschiedliche Dinge. Der Tempel ist schon zerstört, das Ende der Welt ist noch nicht. Und so der Tag des Herrn ist auch so ein großes Thema in der Bibel. Und das wird eben so als der Tag, der eine Tag dargestellt. Wir wissen aber, es spaltet sich ein bisschen auf. Nicht? Jesus, der Tag des Herrn, als Jesus gekommen ist, das war vor 2000 Jahren. Und es wird in Zukunft noch einmal sein. Und trotzdem gehört es zusammen als ein Ereignis, als ein Tag des Herrn, weil man das nicht voneinander trennen kann. Was vor 2000 Jahren passiert ist und was in Zukunft passieren wird, gehört einfach zusammen. Damals ist Jesus als Diener gekommen, der für unsere Sünden gestorben ist. In Zukunft wird er dann als Herrscher und als König kommen. Damals ist er als Lamm gekommen. In Zukunft wird er als Löwe kommen. Und dennoch ist es ein Tag des Herrn. Man kann es nicht voneinander trennen. Damals hat Gott Gericht gehalten über die Sünde des Volkes, über die Sünde der ganzen Welt. Nur, dass nicht die Menschen verurteilt worden sind und die Strafe bekommen haben, sondern dass Jesus die Strafe übernommen hat. Bei seinem zukünftigen Kommen wird es wieder Gericht geben. Und wir haben jetzt die Wahl, welche dieser zwei Gerichtsverhandlungen für uns Gültigkeit haben wird. Die, wo Jesus unsere Schuld bezahlt hat, oder die Gerichtsverhandlung, wo wir selbst für unsere Schuld und für unsere Sünden bezahlen müssen. Ich fasse das jetzt auch nochmal zusammen. Man darf Sünde nicht beschönigen oder wie es damals auch war, das Böse gut nennen und das Gute böse nennen. Gott hat ein großes Interesse an seiner Heiligkeit, aber auch an unserer Heiligkeit. Und Gott ist der Richter, der für eine gerechte Verurteilung und Bestrafung für Sünde sorgen wird. Und wir können uns jetzt aussuchen, welche Gerichtsverhandlung für uns Gültigkeit hat. Die, die vor 2000 Jahren stattgefunden hat, wo Jesus für uns bezahlt hat, oder die, die in Zukunft stattfinden wird, bei der wir selbst für unsere Sünden bezahlen müssen. Jeder trifft seine Entscheidung. Deshalb sei treu und wähle deine Gerichtsverhandlung weise. Amen.